Hallo, mein Name ist Manuel, ich bin hier der Pastor und ich freue mich, dass du heute hier bist und nicht zu Hause rumliegst und irgendwas anderes machst oder noch schläfst, sondern dass du hier bist. Also schön, dass du da bist. Ihr habt hier auf euren Stühlen so einen schönen bunten Zettel gesehen. Ich hoffe, es hat jeder einen, sonst liegen hinten noch welche oder klaut euch irgendwo einen. Da kommen wir drauf zurück nachher, am Ende der Predigt. Ist auch für Männer und Frauen, also ich habe das Motiv mal gewechselt, dass sich auch jeder wiederfindet hier. Genau, die Online-Zuhörer, die finden diesen Zettel auf der Webseite unter einem Link. Den können sie sich dann runterladen und dann diesen Zettel ausfüllen nachher. Zu Beginn möchte ich mit uns beten und das mache ich jetzt auch. Ja, Vater, ich danke dir, dass wir heute Gottesdienst feiern können. Ich danke dir für jeden, der hier ist. Hier ist keiner aus Zufall oder weil er sich selbst überlegt hat, heute hier zu sein, sondern ich glaube fest daran, weil du in den Herzen der Menschen arbeitest und ja, sie hinführst. Und ich danke dir dafür. Und ich danke dir, dass du uns heute begegnen willst. Ich danke dir, dass du heute uns verändern willst. Und ich bitte dich, dass wir unsere Herzen aufmachen, ja, für dein Reden, unsere Ohren aufmachen für dein Reden und dass du ja tief zu uns sprichst, sodass wir einfach eine Gotteserfahrung haben und nicht nur eine reine Gottesdiensterfahrung. Ich danke dir, dass du ja, uns liebst, dass du Gemeinde schenkst. Gemeinde ist cool, Gemeinde ist schön, das haben wir vorhin auch gehört. Ich danke dir für unsere Geschwister, dass wir das hier haben dürfen, dass du uns das geschenkt hast, Herr. Und ich bitte dich jetzt um deinen Segen für uns. Amen. Wer von euch hat sich schon mal eine neue Gemeinde gesucht? Gut, ja, okay. Wer hat schon mal drüber nachgedacht? Meldet euch jetzt bitte nicht, ja. Okay. Es gibt ja unterschiedliche Gründe, sich eine neue Gemeinde zu suchen. Ne? Ein Grund ist zum Beispiel, wenn man umzieht. Also ich bin ziemlich häufig umgezogen, damals mit der Bundeswehr. Ich bin einmal in die Eifel gezogen. Wisst ihr, wo die Eifel ist? Ja. Genau, wir sind in die Eifel gezogen wegen der Bundeswehr. Und dann haben meine Frau und ich angefangen, uns eine Gemeinde zu suchen. Das war uns auch ganz passend, eine neue Gemeinde zu suchen, weil wir waren sehr unzufrieden mit der alten Gemeinde. Von daher ging das so Hand in Hand. Das war nicht die ideale Gemeinde, in der wir waren. Das war die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin. Es gab viel zu meckern. Die Musik war altbackend, der Prediger langweilig. Die Gemeinschaft war auch nicht so toll. Also hat alles nicht so gepasst. Ja, die anderen waren schuld. Und von daher passt es gut, dass wir dann umgezogen sind und uns eine neue Gemeinde suchen mussten. Und dann sind wir auch rumgefahren und haben eine neue Gemeinde gesucht. Und wir sind wirklich rumgefahren, weil die Eifel ist katholisch. Das wussten wir vorher nicht, ja. Aber ist überwiegend katholisch. Und dann sind wir wirklich rumgefahren bis hier 30, 40, 45 Kilometer. War auch schon fast wieder zu Hause angelangt, ja, auf der Suche nach einer Gemeinde. Und es ist gar nicht so einfach, eine neue Gemeinde zu suchen. Dann fährt man hin und guckt sich dann die Leute da an und die Musik und dann sucht man sich seine ideale Gemeinde. Man hat ja auch so die Vorstellung dann, wenn man eine Gemeinde sucht, die soll ja so sein wie die alte, nur besser. Logisch, oder? Und ja, da haben wir gesucht und gesucht und gesucht und am Ende sind wir dann doch zu Hause geblieben, weil wir die ideale Gemeinde nicht gefunden haben. Sind wir sehr häufig sonntags zu Hause geblieben oder wir haben uns in der alten Gemeinde, die ja nicht so toll war, wiedergefunden. Dann saßen wir nämlich da und haben dann meine Eltern besucht. Ja. Also das war so der Ausflug in die Eifel. Was einen auffällt ist, dass wir Christen, die ja schon in einer Gemeinde sind, dass wir ja eine Vorstellung haben von einer idealen Gemeinde. So, stellt euch mal ganz kurz eure ideale Gemeinde vor. Okay, reicht? Aber Nicht-Christen haben ja auch Vorstellungen von einer idealen Gemeinde. Letztes Jahr unterhielt ich mich mit einer Frau über Gott und die Welt, beim Glas Wein. Und dann kamen wir auch auf den Glauben und Gemeinde. Sie war Christin, hat sie gesagt. Sie sagt, sie ist Christin, geht aber nicht zur Gemeinde, weil erstens braucht man da keine Gemeinde für. Und sie hat ein Problem mit dem Bodenpersonal, hat sie mir gesagt. Also mit Jesus ist alles gut, aber das Problem ist das Bodenpersonal, also die Leute, die in der Gemeinde arbeiten oder die in die Gemeinde gehen. Das ist das Problem und deswegen geht sie nicht in eine Gemeinde. Ich habe mit einem anderen auch mal gesprochen und er sagt, er geht auch nicht in die Gemeinde, weil die ja sowieso nie da sind, wenn du sie brauchst. Das war halt witzig gewesen, weil ich diesen Menschen gerade irgendwo hingefahren habe, wo er hin musste Und er wusste nicht, dass ich Pastor bin, habe ihm quasi gedient. Und dann sagte er noch, ja, die Gemeinden, die zocken sowieso nur die Kohle ab von den Leuten und besonders die Pfarrer. Die bereichern sich sehr stark an der Gemeinde. Wie gesagt, war witzig, weil ich den gerade irgendwo hingefahren habe auf eigene Kosten. Aber jeder Mensch, auch Nichtchristen, haben bestimmte Vorstellungen über Gemeinde. Es gibt eine Umfrage von 2007, in der wird gesagt, was Menschen über Gemeinde denken. Also wurden Leute befragt und die haben dann gesagt, die hatten eine Vorstellung von Gemeinde, wie Gemeinde ist. Und jetzt, das ist jetzt also ein negatives Urteil, also genau das Gegenteil von dem, wie die sich Gemeinde vorstellen. Also 91% sieht die Gemeinde oder Kirche, das könnt ihr alles mischen, sieht die Gemeinde als anti-homosexuell. Als verurteilend sehen es 87%, 85% als scheinheilig, 78% als altmodisch, 75% politisch motiviert, 72% realitätsfern, 70% grob zu anderen oder sogar missbrauchend, 68% sagen, die Gemeinde ist langweilig. Also aus diesen Aussagen kann man auch erkennen, dass einfach Leute sich Gedanken machen über Gemeinde und die haben auch eine ideale Gemeinde im Kopf. Leider ist der Ruf der Gemeinde manchmal schlechter, als er wirklich ist, durch negative Presse oder durch Einzelne, die sich da die Gemeinde so in den Dreck ziehen quasi. Aber was bemerkenswert ist, dass die Leute generell ein Problem mit Gemeinde haben, weil die so idealistische Vorstellungen haben, aber mit Jesus haben sie kein Problem. Jesus finden die meisten eigentlich toll. Nur die Gemeinde, damit können sie nichts anfangen. Was bedeutet eigentlich Ideal? Ideal, ich habe mal gegoogelt. So, hat er auch direkt was rausgeschmissen, was ich gebrauchen konnte, brauche ich gar nicht lange suchen. Ideal bedeutet den höchsten Vorstellungen entsprechend, von der Art, wie etwas nicht besser vorstellbar sein kann. Also das Ideal ist ein Bild, was wir haben im Kopf, wie etwas sein sollte, wie es sein sollte. Wenn ihr jetzt Urlaub bucht und dann sucht ihr euch dann eine Ferienwohnung raus oder ein Hotel und dann versucht das Hotel sich ja ziemlich ideal darzustellen, weil ihr ein Ideal im Kopf habt, wie euer Urlaub aussehen soll und wie das Hotel aussieht oder der Pool oder das Land. Und dann versucht quasi das Hotel eure Idealvorstellung zu treffen, damit ihr das dann bucht. Und dann fahrt ihr dahin und daneben ist eine Baustelle wahrscheinlich oder irgendwas anderes. Also das Ideal wird dann immer wieder enttäuscht, wenn ihr Urlaub habt, meistens. Weil das Ideal ist so hoch, da kommt eigentlich gar keiner dran. Es gibt mehrere Reaktionen auf dieses Wort Ideal oder auf diese Idealvorstellung. Zum einen gibt es Menschen, die suchen ihr Leben lang das Ideal. Den idealen Partner, die ideale Gemeinde, das ideale Auto, den idealen Pastor, idealen Hund, idealen Kinder. Also es zieht sich durch verschiedene Bereiche. Und diese Menschen, die werden ihr Leben lang enttäuscht, weil sie das Ideal nicht finden, weil sie da nicht drankommen. Und sie fühlen sich dann vom Leben betrogen und verbittert und ja, sind dann ziemlich traurig und laufen eigentlich ziemlich bitter durchs Leben. Andere wiederum lassen sich von diesem Ideal entmutigen. Die sagen, ja, ideale Frau gibt's nicht, da brauche ich auch nicht ordentlich zu suchen, ja, oder einen idealen Mann, dann nehme ich einfach den, der als erstes um die Ecke kommt. Wer jetzt durch die Tür reinkommt, den heirate ich. Ja? Oder die sagen, die Ansprüche sind zu hoch, die werde ich sowieso nicht gerecht. Ich brauche gar nicht irgendein Ideal nachzufolgen. Die geben einfach auf. Die schrauben ihre Ansprüche runter. Ich habe mal gehört zum Beispiel, es gibt ja dieses Ideal fürs Ältestenamt, ja, aus 1. Timotheus 3. Da habe ich auch schon gehört, dass Leute gesagt haben, hier, das kann sowieso keiner erreichen, das Ideal, und deswegen ist ja egal, wen du wählst. Also es gibt Leute, die geben da auf. Aber es gibt auch einige, die gebrauchen das Ideal als Leitbild. Und ich finde, das ist so auch die Aufgabe eines Leitbilds oder eines Ideals. Die gebrauchen das als Leitbild. Sie haben das Ideal im Kopf, wie etwas sein sollte. Nehmen wir jetzt mal die Gemeinde. Und sie arbeiten dann daran, diesem Ideal zu entsprechen oder das so weit zu bringen, dass die Gemeinde das Ideal entspricht. So hat es zum Beispiel Hermann Heinrich Grafe gemacht, das war ja der Gründer der FEG in Deutschland. Der hat das Ideal von Gemeinde im Kopf gehabt und hat dann Gemeinde gegründet nach dem Ideal. Der wollte, soweit es geht, diesem Ideal entsprechen. Der hat sich nicht entmutigen lassen, hätte auch sagen können, ideale Gemeinde gibt es nicht, ich gründe keine. Ja? Oder nur enttäuscht sein, weil es keine idealen Gemeinden gibt, sondern er hat hier eine ideale Gemeinde gegründet. Und genau darum geht es in diesem Text, den wir heute haben, aus Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Es geht um ein Leitbild für uns, für die ideale Gemeinde, an dem wir uns als Gemeinde immer wieder ausrichten dürfen. Und ich hoffe, dass wir nach dem Gottesdienst ein klareres Bild haben von der idealen Gemeinde. Weil es gibt, glaube ich, nämlich einen Unterschied, was wir für ein Bild von der idealen Gemeinde im Kopf haben und was Gott für ein Bild von der idealen Gemeinde im Kopf hat. Ich lese uns mal die Verse, das ist hier gleich ein bisschen klein. Da kommen wir gleich drauf zurück. Apostelgeschichte 2, 42 bis 47. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, in der die Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Jedermann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Alle, die an Jesus glaubten, hielten fest zusammen und teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften sogar Grundstücke und sonstigen Besitz und verteilten den Erlös entsprechend den jeweiligen Bedürfnissen an alle, die in Not waren. Einmütig mit großer Treue kamen sie Tag für Tag in den Tempel zusammen. Außerdem trafen sie sich täglich in ihren Häusern, um miteinander zu essen und das Mahl des Herrn zu feiern. Und ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt. Sie priesen Gott bei allem, was sie taten, und standen beim ganzen Volk im hohen Ansehen. Und jeden Tag rettete der Herr weitere Menschen, sodass die Gemeinde immer größer wurde. Ist das nicht ein schönes Bild von Gemeinde? Ihr seid noch nicht so überzeugt. Ja. Jeden Tag Gottesdienst, Tempel, Treffen, Essen. Also das ist das Ideal der Gemeinde, das werden wir uns näher angucken. Und was hier beschrieben ist, ist nicht nur ein Ideal, also eine ideale Vorstellung, sondern was hier beschrieben ist, ist auch ein historischer Bericht. Das hat es mal gegeben. Kurz, ein paar Kapitel lang hat es das gegeben, aber es gab es mal. Und dieses Ideal, die ideale Gemeinde, sie startet in Jerusalem vor 2000 Jahren mit über 3000 Mitgliedern. Die erste Gemeinde war eine Megachurch. Ich frage mich, wie sie die Gemeinde damals organisiert haben ohne Church Rules. Das ist schon eine Herausforderung. Ich werde dann Petrus mal fragen, was die damals hatten. Aber an dieser Stelle stellt sich auch die Frage, was ist denn eigentlich Gemeinde? Was macht Gemeinde aus? Was macht eine ideale Gemeinde aus? Erstens, die Gemeinde sind die Menschen, das habt ihr schon tausendmal gehört, und nicht das Gebäude. Das muss man immer wieder betonen, weil es ab und zu mal auch schief wird. Die Gemeinde in Jerusalem hatte zum Beispiel gar kein eigenes Gebäude. Die hatten den Tempel, hatten die, wo sie hingehen konnten, oder hatten sich in Häusern getroffen, in Hauskreisen oder Hauskirchen. Aber der größte Götze der heutigen Gemeinde ist das Gemeindehaus, weil das Gemeindehaus wird gleich mit der Gemeinde identifiziert. Und ich weiß nicht, wie viele Christen schon für das Gemeindehaus geopfert wurden oder wie viele Schwestern und Brüder sich wegen dem Gebäude verstritten haben. Es gibt viele Ältestenkreise, die beschäftigen sich in ihren Ältestensitzungen fast überwiegend oder sehr häufig nur mit Gebäudesachen. Mit Instandhaltung, Neubau, Umbau, Brandschutz. Wisst ihr was? Die ideale Gemeinde braucht kein Gemeindehaus. Selbst wenn wir dieses Gebäude nicht hätten, könnten wir trotzdem ideale Gemeinde sein. Ohne Haus. Ist auch cool, oder? Ja. So ganz begeistert seid ihr davon nicht. Die ideale Gemeinde braucht kein Gemeindehaus. Und das Gemeindehaus soll der Gemeinde dienen und nicht die Gemeinde den Gemeindehaus. Und wenn Gott uns ein Gemeindehaus gibt, dann soll es den Auftrag dienen. Und wenn das Gemeindehaus den Auftrag nicht mehr dient, das Evangelium den Menschen zu bringen, dann darf es verkauft werden, umgebaut werden oder sonst irgendwas. Zweitens, die Christen, die Menschen der Gemeinde, das ist die Gemeinde. Und ich rede hier jetzt nicht nur von normalen Menschen, sondern vom wiedergeborenen Menschen. Die Gemeinde sind wiedergeborene Menschen, Menschen, die der Heilige Geist zum Glauben berufen hat und die anfangen, Jesus nachzufolgen. Dazu gehört, dass sie Buße tun, umkehren, und das lesen wir in Apostelgeschichte 2,38. Da schreibt Petrus: Kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesus Christus taufen, dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Die ideale Gemeinde besteht aus Christen, aus wiedergeborenen Männern und Frauen. Wenn eine Gemeinde Mitglieder hat, die keine Christen sind, ist das für eine Gemeinde eine Katastrophe. Und gerade für eine Gemeinde, die so aufgebaut ist wie unsere, ja, wir sind eine Gemeinde, die ist kongregationalistisch aufgebaut, das heißt, die einzelnen Mitglieder bestimmen und wählen in der Gemeinde, bestimmen die Ältesten, wählen für die Ältesten, wollen sich vom Heiligen Geist leiten lassen, um die Gemeinde Dinge zu entscheiden. Und wenn da Leute sind, die nicht bekehrt sind, wenn Leute in der Gemeinde sind, die keine Christen sind, und dann entscheiden die nicht nach dem Heiligen Geist, nicht nach dem Willen Gottes. Und deswegen nehmen wir auch nur Leute in die Gemeinde auf, als Mitglieder, die sagen können, ja, Jesus Christus ist mein Herr und Meister. Wir nehmen nur Leute auf, die sagen, ich bin Christ, ich bin bekehrt und die ihr Leben nach Jesus ausrichten wollen. Und dann werden auch die Entscheidungen nach dem Willen Gottes getroffen. Die ideale Gemeinde besteht aus wiedergeborenen Christen. Wir lesen weiter, also in Apostelgeschichte 2,42, was zur idealen Gemeinde gehört. Was das Leben der Christen prägte, waren die Lehre, die der Apostel sie unterwiesen, ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft, das Mahl des Herrn und das Gebet. Ein weiterer Punkt der idealen Gemeinde ist die Lehre der Apostel. Damals gab es nur das Alte Testament und die Lehre der Apostel. Und die Lehre der Apostel ist ja das, was Jesus den Apostel gelehrt hat. Also was sie mit Jesus erlebt haben, die Gleichnisse, wie man als Christ quasi lebt. Und die Gemeinde traf sich dann regelmäßig im Tempel und in den Häusern und hörte sich die Lehre der Apostel an. Die hörten sich an, was die Apostel mit Jesus erlebt haben. Die hörten sich an, wie Jesus sagt, wie man zum Glauben kommt, was Gott der Vater will. Und Jesus erklärte ihm, was der Plan Gottes für die Menschen ist. Und das gaben die Apostel der Gemeinde weiter, damit die Gemeinde sollte ja zu Jünger gemacht werden, die sollten ausgebildet werden, die sollten mehr über Jesus wissen, die sollten mehr über den Heilsplan wissen, die sollten fit werden für den Auftrag, den Jesus der Gemeinde gegeben hat. Und aus der Lehre der Apostel wurde was? Das Neue Testament. Und deswegen gibt es in unserem Gottesdienst auch Predigten. Wir predigen aus der Bibel und nicht nur aus dem Alten und Neuen Testament mit der Brille des Neuen Testaments. Und deswegen opfern wir heute auch keine Schafe mehr, weil wir uns an die Lehre der Apostel halten. Und die ideale Gemeinde kommt regelmäßig zusammen, um auf Gottes Wort zu hören und von Jesus zu lernen. Wir tun dies hier im Gottesdienst, in Gruppen, in der Gebetsstunde, hoffentlich bald auch in Hauskreisen. Dazu nochmal herzliche Einladung zu dem Hauskreisseminar am 24. Wenn ihr Lust habt, vielleicht mal in einen Hauskreis reinzukommen und einen Hauskreis zu starten. Die ideale Gemeinde kommt regelmäßig zusammen, um auf Gottes Wort zu hören. Die ideale Gemeinde macht Koinonia. Das ist nichts Unanständiges. Koinonia heißt übersetzt Gemeinschaft. Die ideale Gemeinde hat innige, hingebungsvolle Gemeinschaft. Die NGÜ übersetzt es so: Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Also die Gemeinde hält hier zusammen wie Pech und Schwefel. Man ist eine Wertegemeinschaft, man ist eine Liebesgemeinschaft. Es ist wie in einer Familie. Deswegen finde ich es so schön, was Waltraud mit uns geteilt hat, dass er gesagt hat, ich habe schon eine Entzugsentscheidung gehabt nach meiner Familie, nach den Leuten, die Jesus Christus nachfolgen. Das ist so schön, dass wir füreinander beten dürfen in den Gebetsstunden, in den Zeiten, wo wir uns treffen und dass wir füreinander da sein können. Und die erste Gemeinde, die hat sich ganz stark umeinander gekümmert. Und damals gab es keine Sozialhilfe und Leute waren auch häufig auf sich allein gestellt oder auf die Familie. Und in der frühen Gemeinde hat man das gesehen, dass die Leute füreinander da waren. Wenn jemand in Not war, finanziell, dann ist die Gemeinde eingesprungen, hat ihnen geholfen. Wenn jemand in Not war, weil der Esel ein Bein gebrochen hatte, dann ist der andere hingegangen mit seinem Esel und hat gesagt, ich helfe dir. Ja, da hat keiner nur geguckt, wie kann ich den größten Gewinn rausschlagen, wie kann es mir am allerbesten gehen, sondern in der Gemeinde, wo sie Gemeinde Koinonia macht, wo sie Gemeinschaft pflegt, guckt sie immer auch auf den anderen. Was für eine Not hat der andere? Und versorgt und gibt sich hin und kümmert sich um den anderen. Deswegen sagen wir auch, dass wir Geschwister sind. Wir sind Familie. Wir gehören zusammen. Wir schauen nacheinander. Wenn es der Familie, wenn es einem in der Familie schlecht geht, geht es den anderen auch schlecht. Wenn es einem in der Familie gut geht und der freut sich, dann freuen sich alle. Die ideale Gemeinde hat hingebungsvolle Gemeinschaft. Aber genau das ist der Punkt an dieser Stelle, wo der Sand ins Getriebe kommt. Das ist ein Punkt, wo wir sehr häufig versagen, wo uns auch zu Recht manchmal zugesagt wird, ja, das Bodenpersonal, da habe ich ein Problem mit. Mir hat mal ein Pastor gesagt, die Christen sind die einzige Gemeinschaft einzige Armee, die auf ihre Verwundeten schießt. Ja, manchmal muss man schon sagen, sind wir ziemlich unbarmherzig miteinander. Solange der Schein da ist und es läuft gut und keiner hat irgendwie Verfehlung und wir können uns alle so als heilig darstellen, ist alles gut. Aber wehe, es fällt jemand, baut Mist oder er benimmt sich mal nicht so, wie es sein soll. Oder jemand versagt im Leben oder scheitert. Dann können wir ziemlich unbarmherzig sein. Dann fangen wir an, diese Menschen zu meiden, die ja eigentlich zu uns gehören, die unsere Geschwister sind, unsere Brüder und Schwestern. Dann werden diese Leute aus der Gemeinde ausgesondert und abgestoßen. Dann redet man nicht mehr mit denen. Anstatt zu denen hinzugehen, für die da zu sein, für die zu beten, um zu gucken, wie kann ich denen helfen. Gerade wenn doch jemand gescheitert ist, ist es doch wichtig, für diese Menschen da zu sein und sich um die zu kümmern. Aber auch diese ideale Gemeinde im zweiten Kapitel hat spätestens Kapitel 6 versagt, weil die auch sich um die einheimischen Witwen gekümmert hat, um die griechischen Witwen damals, da haben sie sich nachher nicht mehr drum gekümmert, da mussten sie auch was ändern. Deswegen ist es immer nur ein Leitbild, an dem wir uns ausstrecken können, an dem wir uns orientieren dürfen, an dem wir dran arbeiten dürfen. Was für eine Gnade ist das? Die ideale Gemeinde trifft sich regelmäßig zum Abendmahl. Das machen wir heute auch. Sie gedenkt an das Opfer, das Jesus stellvertretend für die Gemeinde gegeben hat, dass Jesus sich für die Gemeinde hat kreuzigen lassen, um die Gemeinde, seine Braut, mit seinem Blut von Sünde und Schuld loszukaufen. Die Gemeinde feiert das Abendmahl voller Ehrfurcht und Dankbarkeit im Herzen, so lange bis Jesus wiederkommt. Das haben die Christen damals gemacht. Immer wenn die zusammenkamen, haben die gegessen, was auch ein gutes biblisches Prinzip ist, genau wie lange predigen. Ja? Und dann haben die Abendmahl zusammen gefeiert. Die Bibel schreibt jetzt nicht vor, wie häufig man Abendmahl miteinander feiern soll oder wie es genau aussehen soll, Einzelkelche oder was für ein Brot wir nehmen, da haben wir Freiheiten. Aber die Bibel sagt, wir sollen regelmäßig Abendmahl miteinander feiern. Von mir aus könnten wir jeden Sonntag Abendmahl feiern, wir machen es einmal im Monat, ist auch okay. Aber die Gemeinde kommt zusammen, die Kongregation, und feiert gemeinsam Abendmahl. Deswegen kannst du auch niemals sagen, dass du alleine Gemeinde bist. Du kannst dein Christsein alleine leben, aber du bist nicht alleine Gemeinde und du brauchst Gemeinde bei diesen ganzen Dingen hier. Das kannst du nicht alleine machen. Der letzte Punkt ist, die ideale Gemeinde kommt regelmäßig zum Beten zusammen. Und da hatte ich ja schon mal drüber gesprochen, dass Gebet Einheit schenkt. Die Gemeinde in Jerusalem traf sich nicht nur im Tempel und den Häusern, um miteinander zu reden, sondern sie traf sich im Tempel und den Häusern, um mit Jesus zu reden, um gemeinsam mit Jesus zu reden. Und wenn wir hier beten im Gottesdienst oder in den Gruppen, in der Gebetsstunde oder in Kleingruppen, dann reden wir nicht nur miteinander, sondern dann wollen wir auch mit Jesus reden. Und das muss man sich mal bewusst machen, dass wenn wir zusammenkommen in der Gemeinschaft, dass wir mit Jesus, mit dem Herrn der Gemeinde reden. Und das haben die damals gemacht. Die haben sich getroffen und mit Jesus geredet. Man darf, und es ist auch gut, wenn man alleine betet und alleine mit Jesus redet, aber es ist ein Segen für uns, für die Gemeinde, wenn wir gemeinsam mit Jesus reden. Und auch da gibt es Defizite, sage ich mal, oder man tut man sich auch schwer, auch gerade hier in der Region tut man sich häufig schwer, dass man öffentlich und laut miteinander betet und redet. Und man sagt, man muss es nicht machen, ist gut. Ich sage, ja, man muss es machen. Ich möchte euch heute mal herausfordern. Ja, ich finde es schade, wenn wenig Leute beten, laut. Weil es ein biblisches Prinzip ist, miteinander laut zu beten. Damals haben die nur laut gebetet. Es gab das ruhige oder das leise Gebet, wo man im Herzen nur gebetet hat. Das gab es eigentlich fast gar nicht. Damals war das laute Gebet der Standard, dass man zusammen laut gebetet hat. Und ich möchte euch einfach herausfordern und auch euch Mut machen, betet ruhig laut miteinander, in kleinen Gruppen. Trefft euch vielleicht zu zweit und betet laut und übt das Beten miteinander und übt das einfach ein. Das sind die Merkmale oder einer idealen Gemeinde. So, nun die Frage, wie kommen wir jetzt zu einer idealen Gemeinde? Was brauchen wir für eine ideale Gemeinde? Was meint ihr? Für die ideale Gemeinde brauchen wir auch ideale Mitglieder. Das seid ihr, die meisten von euch. Wir brauchen ideale Mitglieder. So, jetzt seid ihr dran. Seid ihr gefordert. Weil da haben wir nämlich schon das Problem, ja. Weil mal den Anspruch, den wir an andere haben oder an die Gemeinde, den müssen wir erstmal auf uns runterbrechen. Das fängt nämlich mit uns an, dass wir anfangen, das Ideal zu werden oder danach zu streben. Als ich damals die ideale Gemeinde gesucht habe, wo ich überall rumgefahren bin und mir alles angeguckt habe und mich über das aufgeregt habe und gemerkt habe, hier, das ist nicht ideal, das ist schlecht, wenn ich darüber reflektiere und nachdenke, dann habe ich außer Acht gelassen, dass ich vielleicht selbst das Problem bin, dass Gemeinde nicht ideal ist. Vielleicht ist ja meine Schuld, dass Gemeinde nicht ideal ist. Es ist genauso, wenn du zu Hause rumläufst und es ist dreckig und du regst dich auf. Wer hat denn den Dreck gemacht? Klar, immer die anderen, aber irgendwie lebt man ja auch in dem Haus und man ist ja auch selber dran schuld an den Dreck. Und ich bin selber dran schuld, dass Gemeinde nicht ideal ist. Aber mein Anspruch an den anderen damals war schon ziemlich hoch, besonders am Pastor. Ich hatte damals echt so hier mit dem Pastor so, vielleicht hört er ja zu, Entschuldigung. Ja. Aber ich hatte damals mit dem Pastor so meine Probleme, wo ich dachte, hier, der trifft mein Ideal nicht, der müsste doch so und so sein. Ja? Und wenn ihr selber mal Pastoren seid, dann werdet ihr ganz barmherzig mit Pastoren. Das passiert dann. Aber wenn wir diese hohen Ansprüche oder das Ideal an die anderen haben, dann müssen wir erstmal bei uns anfangen. Wir merken dann spätestens, wenn wir bei uns anfangen, dass wir das sind, was Martin Luther gesagt hat, simul justus et peccator, gleichzeitig Gerechtfertigte, aber immer noch Sünder. Wir sind immer noch unvollkommen. Wir entsprechen nicht dem Ideal, wir versagen. Selbst wenn wir die größte Motivation haben, ideal zu sein, werden wir immer wieder versagen. Wir sind nicht perfekt. Und wisst ihr was? Du bist nicht perfekt. Und die anderen, auf denen du dein Ideal stülpst, wisst ihr was? Die sind auch nicht perfekt. Und wisst ihr, wen Jesus gerettet hat? Lauter Menschen, die nicht perfekt sind. Und dann hat er die genommen und zusammen in eine Gemeinde gesteckt. Und dann kommt Sand ins Getriebe. Dann gibt es Menschen mit hohem Anspruch oder mit niedrigem Anspruch oder gar keinen Ansprüchen mehr, weil sie aufgegeben haben. Und da wird Gemeinde erst interessant. Und deswegen brauchen wir auch unbedingt Gemeinde. Wir brauchen Gemeinde, wo wir mit Menschen zusammenkommen, die nicht mit uns einer Meinung sind. Wenn wir nur mit Menschen zusammenkämen, die mit uns einer Meinung wären, dann würden wir uns nicht verändern, dann würden wir persönlich nicht wachsen. Braucht mal jemand, der sagt hier, ne, ich stimme mit dir nicht überein. Damit wir uns dran reiben können, damit wir in unserer Persönlichkeit wachsen können, damit wir in der Heiligung wachsen können. Dazu brauchen wir die Gemeinde und dazu benutzt Gott diese ganz vielen unperfekten Leute und bringt sie zusammen, dass sie sich manchmal auf die Nerven gehen, dass sie aber trotzdem lernen, sich zu lieben, sich hinzugeben, füreinander da zu sein und dass sie dadurch immer wieder und immer mehr werden wie der eine, der wirklich perfekt war, nämlich Jesus Christus. Und der hat sie ja zum Glauben berufen. Und wenn Jesus dich anguckt, dann sieht er nicht nur diesen unperfekten Menschen. Ich glaube, Jesus ist da auch sehr idealistisch. Ich glaube, Jesus sieht in dir auch das Potenzial, was du sein kannst, um die ideale Gemeinde zu bauen. Jesus hat dich nicht gerettet, damit du hier hinkommst und nur chillst, bis Jesus wiederkommt, sondern er hat dich gerettet, um dich zu verändern, damit du ideale Gemeinde baust. Dort, wo du bist, in der Gemeinde, wo du bist. Jesus hat dir deinen Auftrag gegeben. Jesus sieht das Potenzial in dir, ideale Gemeinde zu bauen. Und das nicht aus eigener Kraft, weil du so toll bist, weil Jesus hat dich auch nicht gerettet, weil du so toll bist, ja? Sondern Jesus hat dich gerettet, weil er so toll ist. Jesus will nicht, dass du aus eigener Kraft Gemeinde baust, weil das zerfällt, das geht kaputt. Und dann könntest du dir auf die Schultern klopfen und sagen, hier, ich bin voll der Gemeindebauer und ich gestalte Gemeinde nach meinen Idealen, sondern Jesus will, dass du aus seiner Kraft Gemeinde baust, dass du in enger Verbindung mit Jesus Gemeinde baust, dass du ihm bittest, dir zu helfen, Gemeinde zu bauen. Für mich ist das manchmal so, dieses Bild von Gemeinde bauen, dass du hier, wie alt ist der Kleine, René? Vier, wie heißt er nochmal?
Mia.
Für mich ist das Gebild für Gemeinde wie Mia, wo Jesus uns an die Hand nimmt, auf die Baustelle, auf die Gemeindebaustelle, stellt euch mal einen Rohbau vor, und Jesus nimmt uns mit. Jesus war ja Zimmermann, der weiß, ist wahrscheinlich Holzständerwerkbau oder sowas. Und er nimmt uns mit und gibt uns einen Hammer, der viel zu groß ist für uns, und Nägel, mit denen wir uns verletzen können. Und dann nimmt er uns mit und dann dürfen wir mit Gemeinde bauen. Und eigentlich tragen wir nicht wirklich was bei, um Gemeinde zu bauen, weil Jesus eigentlich die Gemeinde baut. Aber Jesus nimmt uns mit und wir dürfen mit Gemeinde bauen. Ja, mit so einem viel zu großen Hammer, mit scharfen Nägeln, mit blutigen Knien und helfen dann mit, wie so ein Kind, was seinem Papa versucht zu helfen, Reifen zu wechseln oder irgendwas. Aber im Grunde baut Jesus die Gemeinde und wir dürfen dabei sein. Und aus dieser Kraft, aus der Kraft des Heiligen Geistes, sollen wir Gemeinde bauen in dieser Abhängigkeit. Damit können wir ideale Gemeinde bauen, zu seiner Ehre und nicht zu unserer Ehre. Deswegen ist es wichtig, dass wir alle gemeinsam an unserer idealen Gemeinde bauen. Und jetzt wird es ganz konkret, um dann an unserer idealen Gemeinde zu bauen, müssen wir erstmal an uns ran rumbauen. Ja, da müssen wir erstmal an uns arbeiten, damit wir ideale Gemeinde bauen können. So, jetzt nehmt euch mal diese Zettelchen hier. Da sind vier Kategorien drauf. Einmal Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl, Gebet. Ich habe das jetzt einfach mal aus dem Bibeltext hier rausgenommen. Und da hast du sechs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, gut. Da hast du sechs Kreise drauf. Und für die Farbenblinden, da ist ein Minus in Rot, ja, und ein Plus in Grün. Das linke ist rot, das rechte ist grün. So, das ist Plus. Und da kannst du dich jetzt hier, kannst du während des Abendmahls machen, nach dem Abendmahl kannst du zu Hause machen, da kannst du dich einfach mal einschätzen selber, wie du in diesen bestimmten Bereichen der Gemeinde unterwegs bist. In bestimmten Bereichen der idealen Gemeinde, in Lehre, Gemeinschaft, Abendmahl und Gebet. Lehre. Wie sieht es aus mit der Lehre bei dir in deinem Leben? Bist du fit? Verstehst du die Bibel? Weißt du, worum es im christlichen Glauben geht? Kannst du es erklären? Kannst du es weitergeben? Kannst du deinen Auftrag erfüllen? Kannst du Jünger machen? Bist du fit, was die Lehre angeht, der Apostel? Dann kannst du dich hier eintragen. Das ist ganz schlecht, wo das Minus ist. Oder am meisten Wachstumsbedarf. Und genau bei Plus, wenn du dich ganz links ankreuzt, dann rechts ankreuzt, dann bist du ganz stark dabei. Die Frage ist, wie sieht es bei dir mit Gemeinschaft aus? Wie bist du in der Gemeinschaft unterwegs? Hast du Gemeinschaft mit Christen? Und wie sieht diese Gemeinschaft aus? Wie ist die Qualität dieser Gemeinschaft? Man kann sich nur mit Christen treffen und Gemeinschaft haben, aber die Qualität ist ganz weit unten, weil es wurde nicht füreinander gebetet, es wurde nicht Erbauliches gesagt, sondern es wurde nur dummes Zeug geschwätzt und es wurde vielleicht über andere noch gelästert. Gehst du in Gruppen? Bist du irgendwo verortet, sodass du auch weiter wachsen kannst? Arbeitest du irgendwo mit? Wie ist deine Gemeinschaft? Und welche Qualität hat deine Gemeinschaft? Abendmahl. Als ich hier in die Gegend kam, in die Region, da war ich in der Gemeinde, dann war der Gottesdienst und auf einmal war vor dem Abendmahl ein Lied und dann sind Leute aufgestanden und rausgerannt. Und dann waren wir nur noch 30% der Gottesdienstbesucher. Und ich habe mich gefragt, was ist da los? Warum rennen die Leute raus? So Abendmahl, da müssten eigentlich nochmal 30% mehr rein. Da müssten noch viel mehr Leute kommen. Aber anscheinend gibt es ein Problem mit dem Verständnis des Abendmahls, dass man sich nicht würdig genug fühlt oder nicht gut genug oder was weiß ich, dass irgendwas zwischen einsteht beim Abendmahl. Und hier ist auch meine Frage, welches Verständnis hast du von Abendmahl? Wie geht es dir mit dem Abendmahl? Verstehst du, was du da machst? Genießt du es? Freust du dich aufs Abendmahl? Wie geht es dir mit dem Abendmahl? Kannst du es aus vollem Herzen nehmen und voller Dankbarkeit und voller Freude? Der letzte Punkt, Gebetsleben. Wie sieht dein Gebetsleben aus? Und da geht es einmal um dein privates, aber auch um dein gemeinschaftliches hier. Hier geht es jetzt auch mal um das gemeinschaftliche. Wie sieht dein Gebetsleben innerhalb der Gemeinde aus? Wenn du dich mit jemandem triffst aus der Gemeinde, betet ihr zusammen? Bist du in irgendeiner Gruppe, wo du zusammen betest, wo du mit Jesus redest? Hast du einen Gebetsbuddy? Du betest, kannst du laut beten oder nicht? Bist du zufrieden mit deinem Gebetsleben? Und das kannst du hier einschätzen. Und jetzt ganz fuchsig auf der Rückseite. Action Steps, ja? Deine nächsten Schritte. Und zwar nicht aus deiner eigenen Kraft und für deine eigene Ehre, sondern mit Gottes Kraft und zu seiner Ehre. Da kannst du hinschreiben, wenn du irgendwo dich da reflektiert hast und eingeordnet hast, wo du sagst, hier, da legt mir Gott aufs Herz, dass ich daran arbeiten möchte. Zum Beispiel am Gebet. Ich kann schlecht in der Gemeinde beten. Ich würde gerne in der Gemeinde beten. Ich würde gerne öffentlich beten. Ich will auch mit meinem Gebet andere erbauen. Ich möchte laut beten. Vielleicht möchtest du laut beten, dann schreibst du hin, ich möchte laut beten. Und was tust du dafür, damit du das lernst? Ich suche mal jemanden und übe das Beten. Oder ich lese die Bibel und suche mir alle Gebete raus, die da aufgeschrieben sind. Oder ich lerne einen Psalm auswendig und bete dann den Psalm laut. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, die das ihr machen könnt. Oder Gemeinschaft. Vielleicht sagst du auch, ja, ich habe sonst keine Gemeinschaft, außer Sonntag hier im Gottesdienst. Und ich möchte mehr Gemeinschaft haben, weil ich brauche das, wie im Fisch das Wasser. Und dann suchst du dir eine Gruppe, ob es der Seniorenkreis ist, der Jugendkreis, die Gebetsstunde oder vielleicht bald Hauskreise, wo du zusammenkommst zum Beten, zum Singen, zum Essen, zum Abendmahl feiern, um Gemeinschaft zu haben. Oder vielleicht sagst du auch, Gott hat mir jemand aufs Herz gelegt, der hat eine Not und ich möchte diesem Mensch dienen und helfen. Ich möchte für diesen Menschen da sein und ich möchte nicht nur für mich mein Leben leben, sondern mein Leben soll Sinn machen. Ich will Jesus Christus da auch nachfolgen und für die anderen da sein. Oder in der Lehre. Ich möchte mehr in die Lehre, ich möchte mehr erleben, ich möchte mehr lesen, ich möchte die Bibel besser verstehen. Und dann kannst du aufschreiben, ich will mehr Bibel lesen, ich gehe zum TAE, zu der Theologischen Hochschule und belege einen Kurs Bibelauslegung oder Predigtlehre oder was weiß ich. Also hier kannst du aufschreiben und ich bitte dich, mach das. Das schadet nicht. Wenn du das machst, dich selbst einschätzt und dir raufschreibst, daran möchte ich arbeiten. Und dann bete dafür. Und dann, was du dir hier vorgenommen hast, dann trag das in dein Handy ein, wenn du eins hast. Und dann stell dir die Erinnerung dreimal am Tag, dass das hochpoppt. Und dann steht da, ich möchte einen Psalm auswendig lernen, Psalm 23, damit ich den laut beten kann. Und dann machst du das. Und dann betest du, Herr, schenk mir die Kraft, dass ich das tue. Also da könnt ihr, oder klebt es euch hier an den Kühlschrank, da kommt ihr auch ein paar Mal am Tag vorbei. Oder aufs Klo. Oder was weiß ich, wohin, wo ihr das seid. Klebt euch aufs Auto, bevor du auch zur Arbeit fährst. Dann liest ihr durch, woran du arbeiten möchtest, mit Gottes Kraft und zu seiner Ehre. Der Schlüssel zur idealen Gemeinde sind letztendlich wir selbst. Was wir daraus machen. Das Schöne ist, jede Gemeinde hat einen idealen Herrn. Das ist Jesus Christus. Er war der Einzige, der eins zu eins dem Gedanken seines Vaters entsprochen hat. Der genau die Ansprüche und das Ideal erfüllt hat, was wir alle nicht können. Wir alle werden versagen. Du kannst dir das dreimal aufs Handy machen, sechsmal aufs Handy, zehnmal aufs Handy drauf, dass die Erinnerung kommt, die drückst du immer weg und gehst nicht dran. Und wir sind da einfach Versager. Und der eine kriegt es vielleicht mehr hin, weil der disziplinierter ist und der andere ist undisziplinierter und der kriegt es nicht so gut hin. Und wir werden versagen. Und trotzdem sind wir geliebt. Und trotzdem hat Jesus alles für dich getan, ja, damit du gerettet wirst, damit du mit deiner Unvollkommenheit und mit seiner Vollkommenheit perfekte, ideale Gemeinde baust. Und das hat er durch seinen Tod gemacht. Und das feiern wir jetzt im Abendmahl. Jesus hat sein Leben für uns gegeben, damit du dein Leben nicht geben musst, damit du leben kannst und ist auferstanden von Toten, damit wir nicht tot bleiben, sondern dass wir eines Tages mit ihm auferstehen werden. Und Jesus lädt uns heute ein zum Abendmahl, dass wir uns daran erinnern, dass er sein Leben gegeben hat, dass wir Freude haben dadurch, dass wir eine Hoffnung haben, eine Chance haben, ja, dass wir nicht perfekt sein müssen, weil Jesus für uns perfekt ist. Und wir können unsere Schuld, unseres Unperfekt sein oder unseren zu hohen Ansprüchen an andere, können wir ihnen geben. Und ich lade alle ein, die sagen können, ja, Jesus Christus, das ist mein Herr und Meister. Ich habe meinen Jesus lieb. Und ich lade alle ein, die das sagen können, am Abendmahl daran teilzunehmen. Wenn du das noch nicht sagen kannst, dass Jesus Christus dein Herr und Retter ist, dann bete dafür, dass er es wird. Sag, ja, ich möchte Jesus Christus als mein Herrn und Retter. Und ich will mit dir ideale Gemeinde bauen. Ich will mit dir Menschen für das Evangelium erreichen. Ich will, dass Menschen gerettet werden und dass Menschen zur Gemeinde kommen und auch ideale Gemeinde bauen. Dass wir das gemeinsam tun. Und ich lade dich einfach ein, dass du das machst. Und wenn ihr auch eure Next Steps, die nächsten Schritte aufgeschrieben habt und ihr kommt da alleine nicht mehr klar, dann kommt zu uns, Älteste, sprecht mit uns, wir beten für euch, wir helfen euch. Wir gucken, dass ihr daran arbeiten könnt. Wir überlegen auch, vielleicht müssen wir irgendwas machen, damit ihr auch da weiter wachsen könnt. Also macht das und gebt uns ein Feedback. Ja, ich bete mit uns noch und ich bitte die Abendmahlshelfer nach vorne. Ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Lieber Vater, ich danke dir einfach, dass du ja, uns das Bild gegeben hast von idealer Gemeinde. Nicht um uns zu erdrücken oder damit wir frustriert sind oder mutlos werden, sondern dass wir ja, einfach dieses Bild ansehen können und uns ja, einfach ein Gefühl davon kriegen, wie es sein könnte, was du dir vorgestellt hast. Dass wir es als Leitbild nehmen für uns, als, ja, als das, was uns auch antreibt, als ideales Bild her. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst als Gemeinde, dass wir ja einfach darauf schauen und anfangen, daran zu arbeiten. Und jetzt heute ganz persönlich jeder Einzelne. Ich bitte dich, dass du uns einfach klar machst, in welchen Bereichen wir einfach noch wachsen können, dir ähnlicher werden können. Und ich bitte dich, dass du uns ja dabei unterstützt und segnest, dass du uns mit, ja, mit der Kraft des Heiligen Geistes ausstattest, um, ja, um das zu erreichen, um einfach zu wachsen im Glauben. Dass wir, so wie es in der Bibel steht, zu reifen Christen werden. Und immer reifer. Und ja, ich bitte dich einfach, dass du das schenkst. Du weißt, wie jeder persönlich hier ist, wie es jedem persönlich geht. Du kennst die Baustellen in unserem Leben. Du siehst auch manchmal, wenn das einfach zu viel ist, was uns auch erdrückt. Aber ich danke dir einfach, dass du ja der Perfekte bist, der Ideale, der ja nach dem Gedanken Gottes ist. Und dass du ja dieses alles für uns getragen hast. Unsere ganze Schuld hast du am Kreuz getragen und es ist uns vergeben. Wir sind reingewaschen mit deinem Blut. Wir müssen nicht perfekt sein, weil du perfekt bist. Wir dürfen dir nachfolgen und dir nacheifern, ja, weil du schon alles gemacht hast, weil du dieses perfekte Leben gelebt hast, Herr. Und ich danke dir, dass wir mit deiner Hilfe ja immer mehr wachsen dürfen in dir, dass wir dir immer mehr nachfolgen können. Und ja, ich danke einfach, dass du uns das geschenkt hast. Ich danke auch für das Abendmahl, dass wir zusammen einfach an deinen Tod gedenken dürfen, an deine Auferstehung und auch an deine Wiederkunft, dass du ja eines Tages wiederkommst und Gemeinde zu dir holen wirst. Für dich sieht die Gemeinde schon perfekt und ideal aus. Und ja, das ist einfach wunderschön. Dort, wo wir noch Knitter sehen und wo wir sagen, ja, die Braut ist noch ziemlich hässlich, siehst du schon eine wunderhübsche Braut, die dir gehört, die du verherrlichen wirst. Und ja, ich danke dir einfach dafür, Herr. Amen.